Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir und ich freue mich wieder, dass wir wieder mal hier sein können. Und so wie ich sehe, geht es euch hier nicht viel anders wie bei uns in der Gemeinde. Corona hat uns ganz schön geschlaucht, würde ich mal sagen. Und die Besucherzahlen sind auch bei uns nicht mehr so, wie sie mal waren. Und ich würde euch wünschen, dass ihr das wieder in den Griff kriegt, irgendwie, dass man sich wieder frei bewegen kann und dass man auch den Wunsch hat, nicht nur bei BibelTV vom Fernseher zu sitzen, sondern auch hier leibhaftig Gemeinde erleben. Nichts ist besser wie leibhaftig Gemeinde erleben, als wenn man nur stiller Teilnehmer an der Mattscheibe ist. Ja, machen wir mit. Ich habe da ein Fragezeichen hintergesetzt, das war vorhin nicht so ganz deutlich. Machen wir mit? In den letzten Tagen ist mir fast täglich immer wieder neu der Satz ins Gedächtnis gekommen und den kennt ihr alle. Zu der Friedensbewegung in den 70er Jahren habt ihr den hunderte Mal gehört. Stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Oft habe ich darüber nachgedacht, wie es denn wirklich wäre, wenn alle Soldaten auch gerade jetzt in der Ukraine, in der ganzen Welt sagen würden, ach, da gehen wir nicht hin, da machen wir nicht mit. Da würden die Machthaber dieser Welt ganz schön alt aussehen. Aber das wäre doch ein Traum, die Machthaber dieser Welt machtlos zu sehen. Keiner würde ihren Befehlen folgen. Niemand würde darauf reagieren. So große Gefängnisse gäbe es gar nicht, um all die Menschen da irgendwo einzusperren. Könnt ihr euch das vorstellen? Mal richtig so vorstellen? Wie wäre das denn zu tun oder was wäre denn zu tun, um das mal hinzubekommen? Die Menschen müssten alle eine Meinung sein. Und das ist sehr schwer. Das ging dann so weit, dass sich niemand mehr beeinflussen lassen würde von irgendwelchen anderen. Aber das hat, das müssen wir immer wieder feststellen, noch nie funktioniert. Abgesehen von der Angst, die man hat, für eine Sache einzutreten, von der wir wissen, dass das der richtige Weg ist. Aber vielleicht mehr ist es doch so, dass viele davon profitieren, wenn sie irgendwann die Meinung irgendeines anderen, irgendeines Machthabers übernehmen. Und bei vielen ging es dann so weit, dass sie sogar ihre Gräueltaten als richtig ansehen und gar nicht mehr das Elend dahinter sehen. Ich gehe einige Jahrzehnte zurück. Die KZ-Aufseher im Nationalsozialismus sind das beste Beispiel dafür. Die hatten genauso wie du und ich Familie und Kinder und waren verheiratet und lebten an irgendeinem Ort, ob in Dachau oder sonst wo. Und tagsüber gingen sie zur Arbeit, in Anführungszeichen, um ganze Familien auszulöschen. Da kannten die keine Skrupel. Die saßen abends am Abendbrottisch wie immer, ohne irgendwelchen Gedanken sich darüber zu machen. Und sie waren der Meinung, das Richtige getan zu haben. Das Richtige, nämlich zu urteilen über jüdische Menschen, über Sintis, Roma und alle, die verfolgt wurden damals. Und viele haben die Gründe an die Friedensgedanken oder die Gedanken an den Frieden völlig verdrängt. Und jetzt kommt die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe. Wie hätte ich gehandelt? Wie hätten wir gehandelt? Man kann heute den Mund voll nehmen, denn andere, die man heute so oft reden hört, wenn es um KZ-Gedenktage oder so geht, wie konnte das passieren? Ich weiß nicht, ob ich heute hier mit reinem Gewissen stehen könnte und sagen, ich hätte mich dagegen gewehrt. Viele haben es gewusst und nicht getan. Wie viele haben den Nationalsozialismus in Deutschland als gut für uns Deutsche gefunden? Ja, es ist einfach so. Und wie viele auch in unseren Gemeinden haben sich damals schuldig gemacht? Nochmal die Frage, wie hättest du, wie hätte ich gehandelt? In Russland wurden einige Soldaten anfangs in die Ukraine geschickt. Die wussten gar nicht richtig, was los war. Die wussten gar nicht, dass sie eigentlich auf keiner Übung waren, sondern im realen Krieg. Die waren jung, keine Ahnung, nur Theorie, Sandkastenspiele. Und jetzt wurden sie als Kanonenfutter in die Ukraine geschickt. Was denken die da wohl? Sind sie geschockt? Sie sollen auf Menschen schießen, die ihre gleiche Sprache sprechen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Volk wird total beeinflusst von ein paar verrückten Machthabern und ausgenutzt. Sie sollen Kinder umbringen, obwohl sie vielleicht selber Kinder haben. Und ob diese Machthaber in Moskau leben oder in Belarus oder in China oder Türkei, überall dasselbe. Und auch die USA haben sich, wenn man mal zurückschaut, nicht mit Ruhm bekleckert. Ich denke nur da an den Vietnamkrieg. Und was das Allerschlimmste für mich ist, dass russische religiöse, hochstehende geistliche Persönlichkeiten der orthodoxen Kirche wie dieser Patriarch Kyrill das Ganze noch befeuern. Man rennt mit einem schweren goldenen Kreuz um den Hals, was eigentlich Jesu Liebe, Jesu Opferbereitschaft darstellt, den Frieden sich symbolisiert. Nein, man rennt damit rum und macht sich eins mit einem Diktator. Nicht von ungefähr haben sich Teile der orthodoxen Kirche sowohl in der Ukraine als auch in Griechenland und sonst wo von der orthodoxen Kirche in Moskau, in Russland getrennt. Und all diese Menschen, ob der Patriarch Kyrill, ob Putin oder sonst wer, sie laden alle Schuld auf sich. In Offenbarung 20, Vers 1 bis 3 steht ein Satz, auf dem wir vielleicht auch hoffen. Nämlich, dass ein Engel kommt und den Drachen, die alte Schlange, den Satan für 1000 Jahre wegsperrt. Er hat dann keine Chance mehr, die Menschen gegeneinander aufzuwiegeln. Wäre das nicht das Paradies? Alles easy, Friede, Freude, Eierkuchen. Und das meine ich jetzt nicht ironisch. Nein, dieses Sprichwort will ich einfach mal realistisch gesehen wissen. Ich lese uns nun den Predigttext von heute vor. Der steht in 2. Mose 32, die Verse 1 bis 24. Ist etwas lang, aber ich denke, um den Zusammenhang zu verstehen, sollten wir uns noch das mal vergegenwärtigen. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen hängen, eurer Söhne und eurer Töchter, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer, und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steige hinab, denn ein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lasst mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre, dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich dieses Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, euren Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute es den Herrn, dass er dieses Unheil seinem Volk anzutun gedachte. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Diese waren auf beiden Seiten beschrieben, vorn und hinten waren sie beschrieben. Und die Tafeln waren das Werk Gottes und die Schrift war die Schrift Gottes eingegraben in die Tafeln. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, das jauchzte, sprach er zu Mose, hör, es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er aber antwortete, das klingt nicht wie Siegesgeschrei oder wie Geschrei der Niederlage, sondern ich höre einen Wechselgesang. Es geschah aber, dass er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah. Da entbrannte Mose Zorn und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Zu Aaron aber sprach Mose, was hat dir dieses Volk angetan, dass du so eine große Sünde über sie gebracht hast? Auch so eine Geschichte. Hier hat man schon lange einen Regenten, um nicht das Wort Führer zu verwenden, Mose. Aber er ist ein von Gott gesegneter Mann. Er kann mit Gott, wie man ja so sagt, im Sinne, die können gut miteinander. Zwischenbemerkung, kannst du auch gut mit Gott? Da ist ein Volk, die haben alle Vorzüge Gottes erlebt. Die haben erlebt, wie gut es tat, dass der Herr mit ihnen ist und war. Sie haben Wunder erlebt und wussten, wie gut es ihnen damit ging. Und dann haben sie keine Geduld mehr. Weil, und genau so steht es im Predigtext, das muss man sich mal richtig auf der Zunge zergehen lassen. Und dann sagen sie, dieser Mose kommt nicht zurück vom Berg. Dieser Mose, aber immerhin sagten sie noch, dass dieser Mose sie aus Ägypten geführt hatte. Kennt ihr auch so die Redensart? Dieser da oder jener. Das sind Redewendungen bezogen auf eine Person, die man mehr so bitte nicht ins Abseits schiebt. Dieser Mose, als wenn er ein wildfremder Mann wäre. Man distanziert sich dadurch von einem Menschen und die Israeliten damals sogar von Mose, darf man sich gar nicht vorstellen. Und mit diesen Leuten will man eigentlich nichts zu tun haben, die einem so unsympathisch sind. Im Sinne eben, ach, dieser Typ da. Aaron wird hier im Text als jemand beschrieben, der wohl ziemlich wankelmütig war und wohl keine eigene Meinung vertrat. Schnell passte er sich dem Volk Israel an, weil sie ihn bedrängt haben. dieser Mose kommt nicht zurück, wir brauchen einen Gott. Und ließ es geschehen, dass man plötzlich nicht mehr Gott vertraute, sondern Götter schuf. Ich will nun Putin nicht mit Aaron vergleichen, denn das würde in einigen Punkten sicherlich hinken. Aber im entscheidenden Augenblick hat er versagt. Im entscheidenden Augenblick hat Aaron die Abwendung von Gott gebilligt. Nicht von langer Hand, sondern in einem Augenblick. Und das kann man von Putin mit Sicherheit nicht sagen. Von Anfang an, wahrscheinlich mit dem Segen sogar der russisch-orthodoxen Kirche, hat er den Krieg angezettelt, der es in sich hat. Begonnen hat er das nicht erst mit der Ukraine, Syrien, der Krim-Überfall und die Separatisten in der Ukraine. Alles Anzeichen für einen Krieg. Und wir vielleicht inklusive auch unserer Bundesregierung, haben doch ziemlich den Ball flach gehalten. Aber versteht mich nicht falsch. Denkt an meine Frage, die ich anfangs gestellt habe, wie hätten wir reagiert? Wären wir so mutig gewesen, hätten schon von Anfang an gegen alles, was Putin tat, gesprochen? Und warum funktioniert dieser Satz nicht? Es ist Krieg und keiner geht hin. Warum funktioniert das nicht mit unseren Menschen im Sinne des genannten Satzes? Machen wir da mit? Würden wir bewusst nicht hingehen? Und wie oft sind wir nur ein Spielball der Geschichte, weil wir von Meinungen geführt werden, die wir so einfach, vielleicht manchmal ganz ohne nachzudenken, übernehmen? Und warum können wir schon manchmal in unserer pingelig kleinen Nachbarschaft nicht miteinander umgehen? Und ich ziehe den Kreis vielleicht noch etwas enger, nehmt es mir nicht übel. Können wir auch in der Gemeinde so miteinander umgehen, dass wir uns jederzeit wieder in die Augen schauen können? Wir Christen sind hier gefordert, aber genau im umgekehrten Sinn. Wir sollen nämlich hingehen zu den Menschen, die in Not sind, die Schwierigkeiten haben, die Kummer und Sorgen haben. Wir denken aber zu denen, die dafür sorgen, dass es anderen schlecht geht, da nicht. Oder doch? Ich habe einen guten Bekannten, der ist mit mir in der Modellbahngruppe, in der ich tätig bin. Der ist nach wie vor ungeimpft. Und er will das auch nicht. Wir haben da schon oft drüber diskutiert. Auch in dieser Gruppe, überhaupt nicht nur jetzt auf die Modellbahngruppe bezogen, sondern auf die Bundesrepublik, werden doch die Menschen auch gespalten. Nicht jeder macht da mit. Und ich kenne auch den Satz, ja, der hätte sich doch längst impfen lassen können, wäre doch alles kein Problem. Aber seine Frau hat, weil bei Berufen, die mit Krankenpflege zu tun haben, ihren Arbeitsplatz verloren. Und interessant ist, er hat bis heute kein Corona gehabt. Aber mein ältester Sohn, dreimal geimpft, der hatte Corona. Nicht, dass er mich falsch versteht, ich bin auf gar keinen Fall ein Impfgegner. Ich bin auch dreimal geimpft. Aber mir kommen auch in dieser Hinsicht manchmal Zweifel. Und stellt euch vor, alle hauen in die Kerbe der Zwangsimpfung. Ist das wirklich so gut? Spalten wir da nicht unsere Nachbarn, überhaupt unsere Menschen hier in Deutschland? Aaron ist aus unserem Text ist einer, der mitgemacht hat. Der einfach mitgemacht hat, ein Kalb als Gott darzustellen. Der das Volk mit auf seinen falschen Weg geleitet hat, weil er nicht Manns genug war, ein Stoppschild zu setzen und dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Und der souveräne Gott Israel spricht zu Mose und teilt ihm mit, dass sein Volk ein halsstarriges Volk ist. Und er hat eigentlich schon sein Urteil gesprochen und sagt Mose, jetzt lass mich in Ruhe. Du sollst zwar gesegnet sein, aber ich muss mich jetzt darum kümmern, das Volk mal meinen Zorn spüren zu lassen. Und jetzt spüre ich wieder, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Auch wenn in der Ukraine die Waffen sprechen. Er sagt, obwohl das Volk so halsstarrig ist, nochmal zu Mose halt den Satz, dich will ich aber trotzdem zu einem großen Volk machen. Gott sieht gerade Mose, den einzelnen Menschen, der vor ihm steht. Ist das nicht toll? Dann geht es weiter. Und Mose besänftigte das Angesicht des Herrn, unseres Gottes. Das ist doch ein Hammer. Wie können wir kleine Menschen Gott besänftigen? Können wir das wirklich? Wenn wir wieder in die Ukraine und nicht nur dahin schauen, spricht doch die Welt eine völlig andere Sprache. Da werden Menschen ermordet, nur weil einer durchdreht und meint, sein Land, seine Welt etwas größer machen zu können. Und hier nun wieder die Frage, können wir es gut mit unserem Gott? Ich glaube, wir brauchen eine ganz innige Beziehung zu Gott. Haben wir die? Habe ich die? Hast du die? Mose, der hatte so eine Beziehung zu Gott. Die waren, ja, wie man sagt, ganz eng miteinander. Und nun fängt Mose an, mit Gott zu diskutieren. Ach Herr, warum willst du denn nun dein Volk verwerfen? Immerhin hast du es aus Ägypten herausgeführt und mit deiner starken Hand. Und warum sollen sich die Ägypter nun kaputt lachen, wenn das alles nicht klappt? Wenn dein Volk vernichtet wird, lass doch ab von deinem Zorn und nimm dein Volk an. Und dann diskutiert Mose weiter. Und wir würden heute sagen, wenn wir so mit einem ins Gespräch kommen, der fängt wieder bei Adam und Eva an. Aber es ist fast tatsächlich so. Denn Mose erwähnt die Väter des alten Volkes Israel, Abraham, Isaak, dass er doch denen versprochen hatte, dass das Volk ein riesiges Volk werden sollte. Und Gott geht auf ihn ein. Wohlwissend, was gerade sein Volk da unten am Fuße des Berges so treibt. Er gibt Mose die Tafeln mit den Geboten mit. Ist das nicht wirklich ein Gott, den wir genau so brauchen? Der uns hört und handelt? Und genau das ist das, was unsere Lebensführung ausmacht. Was unseren Lebensführer auch ausmacht. Er lässt sich umstimmen. Es ist nicht zu glauben, aber er lässt sich umstimmen. Das sagt uns dieser Text ganz deutlich. Ich weiß nicht, welcher Monat es war. Ich könnte März oder April gewesen sein. Da gab es den Monatsspruch, der heißt, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für die Heiligen. Und da steht in Epheser 6, Vers 18. Gott lässt sich also umstimmen. Das gilt auch für das Gebet der Ukraine, die wir sicherlich auch täglich sprechen. Und jetzt müsst ihr stark sein. Wir sollen nicht nur für die Ukraine beten, sondern Putin ist mit eingeschlossen. Gott ist schon so vielen Menschen auf mannigfache Weise begegnet. Und wenn wir die Geschichten in der Bibel lesen, lesen wir das fortwährend. Paulus ist Gott im Traum begegnet, dann auf dem Weg nach Damaskus. Abraham ist er am Altar begegnet, auf dem er seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und Jakob hat er die Himmelsleiter sehen lassen und war ihm so ganz nah. Und Mose, gerade dieser Mose, von dem wir heute reden, ist er am Dornbusch begegnet. Und Jakob kämpft mit Gott am Jabbok. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wo er nachher ein Rippenleiden hatte anschließend. Also sorgen wir doch dafür, dass wir es mit Gott gut können. Soll heißen, dass wir eine sehr gute Verbindung, vielleicht ab heute eine neue Verbindung zu ihm aufbauen, zu dem Herrn unseres Lebens. Eben Mose stellt uns hier ein tolles Beispiel dar. Er war ganz eng mit Gott und er konnte ihn sogar beeinflussen. Großartig. Aber wir dürfen das Gleiche tun. Wir dürfen auch im Gebet mit Gott ringen, für die Ukrainer bitten, damit endlich dieses Elend aufhört. Wir dürfen immer auch, aber auch darum bitten, dass der Streit zu unseren Nachbarn aufhört. Und wir dürfen ihn auch darum bitten, dass wir unsere Gemeinde wieder so sind, wie es in Apostelgeschichte steht von der Urgemeinde. Sie waren ein Herz und eine Seele. Mose wird beim Anblick des goldenen Kalbs wütend, obwohl er mit Gott geredet hat. Er wirft die Tafeln vor Wut auf den Boden und die Tafeln Gottes. War es die Sache wert, einfach so zerschmettern? Aber Gott ist der das Größte im Universum ist. Er ist nicht nur das Größte, sondern der Größte. Und er zeigt auch Größe. Denn trotz des menschelnden Mose und trotz dem unmöglichen Volk Israels macht er seine Führung einfach ganz groß. Und er stattet sogar, als wenn das eine Bagatelle gewesen wäre, Mose mit neuen 10-Gebote-Tafeln aus. Stellt euch vor, in der katholischen Kirche gibt es ja die sogenannten Reliquien. Man würde so eine Tafel da heute noch besitzen. Einer schmeißt die einfach so hin und kaputt. Für manche ist das irre viel wert. Aber Gott war das wurscht. Und Mose durfte auch wirklich Aggression zeigen und sich ärgern über sein eigenes Volk. Und um wie viel mehr ist er uns, die wir jetzt alle hier sitzen, ist er uns genauso begegnet, gnädig. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, sein eigener Sohn. Das war ihm das Wertvollste, was er hingegeben hat für uns, für dich, für mich. Und ich bin sicher, dass wir mit Gott reden dürfen, dass wir mit ihm anflehen dürfen. Deshalb sage ich den Vers noch einmal aus Epheser 6. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist, seid wachsam und hart aus und bittet für die Heiligen. Nach einer Weile habe ich mir dann die Frage gestellt, wer sind denn die Heiligen? Mit Sicherheit nicht der Papst, Kyrill nicht, die Würdenträger der Kirche nicht, Pastor nicht, Gemeindeleitung nicht, sondern wir alle. Wir, die wir uns entschieden haben, unser Leben mit Gott auszurichten, die wir ein Ziel vor Augen haben und sagen, ich möchte gerne Gott dienen. Wir sind die Heiligen. Und dieses Wort harren ist ja so ein altes Wort. Junge Leute, was ist das denn? Verstehen das Wort manchmal gar nicht mehr. Harren heißt aber warten auf die Dinge, die da kommen werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir mit Gott ringen, wenn wir zu ihm reden, dass unsere persönlichen Dinge in eine Richtung gewendet werden, die wir vielleicht nicht geahnt haben. Ihr werdet jetzt natürlich anwenden, wir haben schon so viel gebetet um Heilung für irgendwen oder Gesundheit und alles ist nicht eingetroffen. Das ist richtig. Und trotzdem, Gott hat einen Plan mit uns. Und die Antwort darum, warum eben der eine leiden muss und der andere nicht, die kann ich euch hier auch nicht geben. Aber ich kann eins sagen, bei all dem, was passiert, seid ihr nicht alleine. Ist Gott da. Er ist euch nah und will euch nahe sein. Wir brauchen ihm nur zu antworten. Und dann ist es für die, und ich rede vielleicht jetzt wie ein Blinder von der Farbe, für die, die großes Leid haben, auch gesundheitlich, einfacher zu ertragen. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin doch relativ gesund. Betet also für die Ukrainer, betet für die Russen, betet für Putin, betet für die, die ungeimpft sind, betet für eure Nachbarn und betet für eure Gemeinde. Aber eins dürfen wir nicht, wir dürfen uns nicht spalten. Genau das tut Putin gerade mit seinem Volk oder mit einem Volk, das eigentlich das Brudervolk ist. Wir dürfen auch die Menschen um uns herum nicht im Ungewissen lassen. Putin sorgt dafür, dass kaum einer erfährt, was wirklich los ist in der Ukraine. Aber bei uns muss das anders sein. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, all die Menschen, mit denen wir zu tun haben, müssen erfahren, was mit uns los ist, was den Glauben angeht. Der Herr ist souverän, aber er hält dennoch an uns fest, wo wir manchmal Typen sind, wo man nur einen Kopf schütteln kann. Und da schließe ich mich auf jeden Fall mit ein. Stellt euch vor, es ist Frieden und wenige gehen hin. Dann haben wir die Pflicht, hinzugehen und Friedensstifter zu werden. Nicht nur für die Ukraine, sondern für und mit unseren Mitmenschen, Nachbarn, Gemeindegeschwistern. Ich sage es nochmal, ich wünsche euch, dass ihr diese Nähe zu Gott wiederfindet, dass ihr verspürt, dass Gott euch ganz nahe sein will. Antwortet ihm, vielleicht heute mal neu. Und ich könnte mir auch vorstellen, das würde ich mir auch bei meiner Gemeinde, wo wir herkommen, aus Mörs-Schwarfheim wünschen, dass sich die Gemeinde verändert. Im positiven Sinne, dass wir Menschen wieder kennenlernen, dass wir Ausstrahlung haben, die Gott uns mitgibt, mit der wir durchs Leben gehen können. Gott segne euch dazu, schenke euch die Kraft. Und er schenkte euch die Sehnsucht, die Mose auch hatte, die Sehnsucht, Gott nahe zu sein. Und dann können wir sagen, ich kann gut mit Gott. Das wünsche ich euch von Herzen. Amen.